Das war in der Tat eine Zusammenfassung von herrlichen Gedanken Gottes, die zum Ausdruck gebracht wurden. Ihr habt es gestern Abend gemerkt und merkt es auch jetzt, dass meine Stimme nicht nur ein wenig, sondern kräftig gelitten hat. Bruder Meenert sagte mir gestern Abend, du hast ja gar nichts von den Versammlungen in London erwähnt oder nicht näher darauf eingegangen und auch die in Athen nicht. Aber zum Teil hatten wir tatsächlich drei Versammlungen und wie immer weiß ich, dass es nur eine einzige Gelegenheit ist, die diese Menschen haben,
Amen.
Gottes Wort wirklich zu hören.
Amen.
Und keine Geschichten oder Erzählungen über Gottes Wort. Und jedes Mal gebe ich alles, was ich habe.
Amen.
Und das war auch im letzten Monat der Fall. Wir freuen uns dann, dass das Wort nicht leer zurückkommt, sondern ausrichtet, wozu es gesandt wird. Und Paulus schreibt ja, wenn unser irdischer Leib auch ein wenig leidet, so wird der Geistliche doch gestärkt.
Amen.
Und so sind wir dankbar, dass wir noch eine Stimme haben, wenn sie auch nicht mehr so ganz laut ist. Wir haben ja die Möglichkeit, anders als Johannes der Täufer, er war die Stimme dessen, der in der Wüste gerufen hat. Und da gab es kein Mikrofon, keine Übertragung, da musste er seine Stimme kräftig erheben. Wir haben eine gute Anlage, die Übertragung funktioniert und alles kommt gut an. Auch heute freuen wir uns, dass ihr von Ost und West, von Süd und Nord, aus ganz Europa gekommen seid, vom Norden, von Finnland, über Tschechien, Slowakei, Italien, Österreich, Schweiz und Frankreich und Belgien und wahrscheinlich auch aus den Niederlanden, von überall seid ihr gekommen, nicht um einen Menschen zu hören, sondern Gottes heiliges Wort zu hören. Und wir danken auch dem Herrn für alle Brüder, auch für Bruder Gilbert aus Paris, für alle Brüder, die am Worte dienen, die dasselbe Wort tragen und sich auch Mühe geben, es den Menschen in verschiedenen Ländern und Städten weiterzugeben, auszuteilen. Der Herr hat damals das Brot gebrochen, hat es seinen 12 Jüngern gegeben und er gebot, lasst die Leute sich lagern und dann gebt ihr ihnen zu essen. Der Herr hat nicht direkt den Massen gegeben, er hat den 12 Aposteln gegeben und gesagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann steht so wunderbar geschrieben, als die Tausende gegessen hatten, dass noch 12 Körbe übrig geblieben sind. Es bleibt immer etwas übrig. Das darf weiter ausgeteilt werden. Und so ist auch für unsere Zeit etwas übrig geblieben. Ich möchte fast sagen, der größte Teil ist uns geblieben, den wir miteinander einfach haben und darüber sind wir froh. Fühlt euch wohl, fühlt euch zu Hause. Ich möchte noch sagen, wenn es mal sein soll oder kann, wenn andere Sprachen mal ein Lied einüben, können wir es auch mal hören, ob Tschechisch, ob Slowakisch, ob Polnisch, ob Russisch, ob Französisch. Ab und zu können wir hier auch andere Sprachen im Gesang hören. Andere müssen uns ja auch hören. Dann tut es ja wohl, wenn wir auch mal andere Sprachen hören. Dann zwei Bekanntgaben. Die eine betrifft die französisch sprechenden Brüder und Schwestern. Wir hatten ja für Oktober eine Israel-Reise geplant, vom 7. bis 13. Oktober. Es waren über 30, die sich gemeldet hatten, und jetzt sind es unter 20. Es ist wahrscheinlich ein wenig Angst über die Bedrohung, dass mit dem Irak etwas passieren könnte und dass es ungewiss werden würde. Ich würde vorschlagen, dass wir abwarten und sehen, was geschieht. In jedem Fall sollten es über 20 sein, dass sich eine Reise lohnt. Und ich selbst bin auch der Überzeugung, wer ein einziges Mal nach Israel geht, sollte nicht im Sommer oder im Herbst, sondern im Frühling gehen, wenn alles grün ist. Da ist so viel Wüste das ganze Jahr hindurch. Nur wer im Frühjahr geht, meinetwegen von Anfang März bis Ende Mai, der hat etwas vom Land. Wer in anderen Jahreszeiten geht, der hat zu viel Öde, zu viel Trockenheit. Einfach, das ist nun einmal so in dem Lande. Was mich betrifft, wird es mir nichts ausmachen, es auf das nächste Jahr zu vertagen. Dann haben wir die Bekanntgabe mit dem Jugendtreffen in Losburg, Anreise Mittwoch, den 2.10. und Abreise Samstag, den 5.10. Wir laden einfach ganz herzlich dazu ein, und das sind immer Möglichkeiten, wo auch Jugendliche, die nicht hier zum Gottesdienst kommen, eingeladen werden können und dann unter der Jugend sind und ihre Entscheidung für den Herrn treffen können. Nehmt jede Gelegenheit wahr, einzuladen, tätig zu sein im Reiche Gottes. Der Herr hat uns dazu bestimmt, dass wir hingehen und Frucht bringen sollen, Zeugnis ablegen von der Gnade, die uns zuteil geworden ist. Und Bruder Helmut Miskis ist ja nicht nur ein Vater von einer Großfamilie, er ist einfach dazu geeignet, nicht nur Sonntagsschule hier abzuhalten, sondern auch der Jugend von Herzen zu dienen. Und so wünschen wir ihm und allen, die daran teilnehmen werden, Gottes reichen Segen. Nochmals, fühlt euch wohl, fühlt euch zu Hause, möge Gott auch heute durch sein Wort zu uns reden, möge es eine Zubereitungsstunde sein, wo wir uns im Wort vertiefen und auch unsere neuen Erfahrungen aus Gnaden mit dem Herrn machen, dass wir nicht nur das Wort hören, sondern erleben, was Gott uns bereitet hat. Unsere Schwester aus dem Erzgebirge, ich habe nur noch den Vornamen Ruth, den Nachnamen habe ich nicht mehr, hat vorher im Büro ein herrliches Zeugnis gegeben, mit einer urgewaltigen, lauten Stimme ist sie geweckt worden, und der Zuruf dieser Stimme war: Es gibt nur einen Gott, der sich auf verschiedene Weise geoffenbart hat.
Amen.
Und das ist doch wunderbar, wenn jemand so geweckt wird. Im Übrigen haben einige Träume gehabt und Weisung vom Herrn bekommen, nachdem unsere junge Schwester aus Österreich das gesagt hat und es von hier vorne erwähnt wurde, haben einige erzählt, wie der Herr zu ihnen gesprochen und Weisung gegeben hat. Zwei Bibelstellen, die das Zeugnis unsere Schwester und das, was hier gesagt wurde, unterstreichen sollen, sind in Galater 3, Vers 20. Galater 3, Vers 20, bitte denkt daran, die Stimme sagte, es gibt nur einen Gott, der sich auf verschiedene Weise offenbart. Er ist Schöpfer, Erhalter, König, Richter, Retter, Heiler. Er ist alles in allem und er offenbart sich auf verschiedene Weise, um seinen gesamten Heilsplan, den Erlösungsplan zur Erfüllung zu bringen. Galater Kapitel 3, Galater Kapitel 3, Vers 20. Ein Mittler aber vertritt nicht einen einzigen, Gott aber ist ein einziger.
Amen.
Ich lese nicht aus der Zeitung, auch aus keinem Kirchenbuch. Ich lese aus dem Worte Gottes, aus der Bibel. Ich lese noch einmal. Ein Mittler aber vertritt nicht einen einzigen, er vertritt uns alle. Ist ja unser Mittler geworden. Und dann steht, Gott aber ist ein einziger.
Amen.
Wollen wir es glauben und zu Herzen nehmen. Römer Kapitel 3, Römer Kapitel 3, Vers 30. Und hier liegt die Betonung noch auf dem Wort gewiss. Römer 3, Vers 30. So gewiss es nur einen einzigen Gott gibt. Hier wird das Wort gewiss noch hinzugefügt. Und wenn wir dann daran denken, dass bis zum Ende des zweiten christlichen Jahrhunderts kein Mensch von einer Trinität gehört, geschweige sie gelehrt hat, als dann die Heiden mit ihren Vorstellungen und Lehren und dreigestaltigen Gottheiten ins Christentum übertraten, haben sie ihre heidnischen Vorstellungen in das Christentum hineingebracht. Und wer ganz ehrlich ist und die Kirchengeschichte gründlich studiert hat, der weiß, dass keiner von all den Konzils und Kirchenväter von einer direkten Bekehrung, von einer Berufung berichtet. Sie berichten alle nur, dass sie zum Christentum gestoßen sind oder das Christentum angenommen haben, dass sie Christus erlebt. Davon berichten sie nicht. Und das ist der Punkt, den die meisten überhaupt nicht beachten. Paulus und alle Apostel und Propheten hatten doch die persönliche Verbindung und
Amen.
Beziehung zu Gott.
Amen.
Und daraus ergab es sich von selber, dass sie Gott persönlich kannten. Nehmen wir all die Propheten. Jesaja berichtet in Kapitel 6, ich habe den Herrn auf seinem Thron sitzen sehen. Es waren Menschen wie du und ich hier auf Erden, aber mit Gott verbunden. Hesekiel berichtet im ersten Kapitel, dass er den Herrn auf dem Throne sah. Und all diese Männer haben wahrhaftiges Zeugnis abgelegt. Und deshalb steht in Jesaja 43 geschrieben, ihr seid meine Zeugen. Gott hatte Menschen auf Erden, die das bezeugen konnten, was sie mit Gott erlebt haben. Und das Wort erging an sie und dasselbe Wort ergeht an uns und ist noch heute unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Ich frage in der neuen Broschüre, wem wir zu glauben haben. Dem Athanasius oder dem Hieronymus oder dem Augustin oder dem Petrus und dem Jakobus und dem Johannes und dem Paulus. Was erwartet ihr von mir, wem ich denn zu glauben hätte? Den Zeugen, die Gott bestellt hat, die er berufen, die sein Wort niedergeschrieben haben? Oder soll ich all die Fantasieleute als diejenigen nehmen, die etwas gesagt haben und dann später zu Lehrsätzen bis hin zu Dogmen gemacht haben? Die Gemeinde Jesu Christi ist gekrönt mit einer Krone von 12 Sternen. Amen. Offenbarung Kapitel 12. Und das ist die Lehre der 12 Apostel. Amen. So gewiss der Herr, die 7 Sterne, die ja 7 Boten, 7 Engel der 7 Gemeinden waren, so ist die Gemeinde insgesamt von Gott gekrönt mit der Lehre der 12 Apostel. Das ist von Anfang an so gewesen und das muss jetzt am Ende wieder so sein. Und wenn dem Bruder Brenim schon 1933 gesagt wurde, dass so wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird, dann ist das die göttliche Botschaft des Wortes für diese Zeit.
Amen.
Eine göttliche Botschaft ist immer im Worte Gottes. Es sind die Verheißungen, die Gott für diese Zeit gegeben hat, die wir glauben und die wir persönlich aus Gnaden auch erleben müssen. Ihr Lieben, wir können es uns nicht leisten, Zeit zu vertun. Die Zeit ist kurz, die Zeit ist ernst und sie muss ausgekauft werden. Und wir müssen mit der Wahrheit auftreten, sie muss verkündigt werden, denn nur die Wahrheit macht frei. Wie schon gestern betont, nicht der Prophet, nicht der Evangelist. Die Auswirkung der Kraft Gottes ist immer durch das Wort Gottes, das von den Einzelnen geglaubt wird. Darin besteht die Kraft Gottes, die sich auswirkt. Deshalb schreibt Paulus in Römer 1 und auch in 1. Korinther 1 von dem Evangelium Jesu Christi, das eine Gotteskraft ist. Eine Gotteskraft. Nicht eine Sache, über die man streitet, sondern eine Gotteskraft. Und das muss mit uns und in uns allen aus Gnaden auch so werden, dass wir nicht nur hören, sondern das Gehörte muss offenbar werden. Ihr könnt euch ja vorstellen, als Gott sprach, es werde Licht. Was hätte man anders erwarten können, als dass es Licht wird? Wenn ihr es sagt, dann muss es werden. Wenn du was sagst oder ich, das kann, muss aber nicht sein. Wenn Gott etwas sagt, das muss sein. Das geht nicht anders. Geht nicht anders. Gottes Wort richtet immer aus, wozu es gesandt wird. Und es kommt nie, nie leer zurück. So steht es nicht nur in Jesaja 55. So ist es immer wieder wahr geworden. Bruder Schmidt hat uns das Wort aus Galater 4 gelesen, was wohl als die Erfüllung der Zeit gekommen war. Brüder und Schwestern, die Zeit ist neu erfüllt. Ich habe euch gestern ja die Zeitungsausschnitte nur kurz vorgelesen, aber in der Tat würde unser Herr heute aus Lukas 21 lesen und er würde sagen, heute ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt. Er würde aus Matthäus 24 lesen. Und der Apostel Paulus könnte getrost aus 1. Timotheus 4 lesen. Und er könnte genauso getrost aus 2. Timotheus 3 lesen. Und Petrus könnte uns auch aus 2. Petrus 3 vorlesen. Und man könnte zu den Thessalonichern gehen und zu all den Briefen. Wie schön, dass Gott alles im Voraus niederschreiben lassen konnte. Gott weiß das Ende vor dem Anfang, hat alles niederschreiben lassen, damit wir es heute haben und Einblick in den Heilsratschluss unseres Gottes bekommen, die Zeit und Stunde aus Gnaden erkennen, in der wir jetzt leben. Und so haben wir es hier mitgelesen. Als aber die Erfüllung der Zeit kam, auch das haben wir gehört, dort werden wir keine Fremdlinge sein. Hier sind wir Fremdlinge, hier sind wir Gäste. Unsere Heimat ist dort in der Höhe, wo man nichts weiß von Trübsal und Weh. Dahin möchten wir. In Galater 1 hat Paulus von Vers 15 geschrieben, Galater 1 von Vers 15, als es aber dem, der mich vom Mutterleibe an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefällig war, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich die Heilsbotschaft von ihm unter den Heiden verkündigte. Da habe ich mich sofort nicht an Menschen von Fleisch und Blut gewandt, bin auch nicht nach Jerusalem zu meinen Vorgängern im Apostelamt hinaufgegangen. Nein, ich begab mich nach Arabien und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück. Eine göttliche Berufung bedarf keines Besprechens mit Fleisch und Blut. Es ist ein göttlicher Auftrag, eine göttliche Sendung, die einfach vom Herrn so gefügt wird und einen Zusammenhang mit der göttlichen Heilsgeschichte hat. Wie oft haben wir es erwähnt? Es gab ja viele Propheten, aber dann, als die Zeit erfüllt ward, trat der verheißene Prophet auf. Amen. Jesaja war Prophet, er war aber kein verheißener Prophet. Er war ein Prophet, durch den Gott Verheißungen weitergegeben hat. Jeremia war ein Prophet, aber kein verheißener Prophet, sondern ein Prophet, der Verheißungen weitergegeben hat. So war es doch mit allen Propheten im Alten Testament. Gott hat durch sie geredet, was sein würde, was kommen wird. Und dann trat der verheißene Prophet auf. Nicht nur Prophet, sondern verheißene Prophet. Dann erfüllte sich Jesaja 40, Vers 3. Dann erfüllte sich Malachi 3, Vers 1. Das, was die Propheten geredet hatten, erfüllte sich dann. Und der Mann von Gott gesandt trat auf. Ihr Lieben, wir haben es in der göttlichen Heilsgeschichte jetzt wieder mit der Erfüllung der biblischen Prophetie zu tun. Und damit wird kein Jesaja oder Jeremia gering geschätzt. Sie hatten alle ihre Aufgabe im Reiche Gottes. Aber als die Zeit erfüllt war, ja, denkt an Mose. An Mose, der gesagt hat, in 5. Mose 18 von 15 bis 18, einen Propheten wie mich wird Gott euch aus euren Brüdern erwecken. Auf den sollt ihr in allem hören, was er euch sagen wird. Und jede Seele, die nicht auf diesen Gottpropheten hören wird, soll aus dem Volke ausgerottet werden. Und dann geht zu Matthäus 17, auf ihn sollt ihr hören. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Amen. Und dann die Brücke zu den sieben Sinnschreiben in der Offenbarung. Er, der verherrlichte Herr, wandelt als Menschensohn mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Und wohl denen, die seine Stimme hören und denen sein Wort und sein Wille aus Gnaden geoffenbart wird.
Amen.
Ich glaube nicht, dass irgendjemand in unserer Mitte ist, der die Erweckungen, die Gott seit der Reformation geschenkt hat, gering achtet. Wir achten sogar die Reformation als einen göttlichen Eingriff hier auf Erden. Die Tür des Gefängnisses ist doch aufgemacht worden. Es gab einen Mann, der 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg genagelt hat und die Tür aufgestoßen. Hätte es keinen Martin Luther, keinen Schwenkfeld, keinen Zwingli, keinen Huss, keinen Wycliffe gegeben und keinen Calvin, hätte es auch keine weiteren Erweckungen gegeben. Der Anfang war Not, der tat Not, der musste sein. Aber es blieb nicht bei dem Anfang. Es kamen weitere Erweckungen. Und der Geist Gottes hat ja immer neu zu wirken begonnen. Ob es ein John Wesley, ein Charles Wesley, ob es ein William Booth, ob es dann der Gründer der Baptistengemeinden war. Alles Erweckungen, Mennoniten, alles Erweckungen, Erweckungen. Aber das liegt hinter uns. Wir leben heute und wir müssen an dem Anteil haben, was Gott gegenwärtig tut. Um das einmal ganz offen auszusprechen. Es genügt uns nicht, dass wir zur Azusa-Straße zurückgehen in Los Angeles zum Jahre 1906 und davon reden, dass Gott einen Halbblinden dazu gebraucht hat, um die Erweckung, die er schenken wollte, überhaupt ins Leben zu rufen. Nein, und um noch deutlicher zu werden, es genügt uns nicht, dass wir zum Mai 46 zurückgehen und uns im Kreise drehen und den Mann feiern, sondern begreifen, was Gott durch den Dienst ausrichten wollte. So wie von den Propheten geschrieben steht im Petrusbrief, sie haben nicht sich selber gedient, sondern euch, auf die Gnade gekommen ist. Hier steht es ja geschrieben, im 1. Petrus, im 1. Kapitel, 1. Petrus, 1. Kapitel, in Vers 10, 1. Petrus 1 von Vers 10, in Betreff dieser Errettung, haben die Propheten nachgesonnen und nachgeforscht, die von der euch zugedachten Gnade geweissagt haben. Sie haben geweissagt, haben geforscht, wann es denn nun geschehen würde. Und weiter lesen wir, indem sie ausfindig zu machen suchten, welche oder was für eine Zeit es wäre, auf welche der in ihnen wirkende Geist Christi hinwies. Es war schon, ihr kennt ja alle das Wort Christus, bedeutet in deutscher Sprache Gesalbter, in Hebräisch Mashiach. Wir kennen das Wort Messias, in Deutsch Gesalbter. Die Salbung war auf den Propheten und Christus war der Gesalbte. Sie haben von ihm gesprochen, sie haben geweissagt. Sogar Moses hat die Schmach Christi für einen größeren Reichtum gehalten als die Schätze Ägyptens oder einen vorübergehenden Genuss in der Sünde zu haben. Aber jetzt kommt das, was ich eigentlich betonen möchte, in Vers 12 in 1. Petrus 1. Dabei wurde ihnen geoffenbart, dass sie durch ihren Dienst nicht sich selbst, sondern euch eben das vermitteln sollten, was euch jetzt durch die Männer verkündigt worden ist, die euch die Heilsbotschaft in der Kraft des vom Himmel her gesandten Heiligen Geistes gepredigt haben.
Amen.
Dinge, in welche auch die Engel gern hineinschauen möchten. Ihr Lieben, das ist der Sinn eines von Gott gesandten Dienstes. Was hat Johannes getan? Hat er sich gedient? Nein, er hat dem Volke gedient. Er hat dem Herrn gedient. Er hat Braut und Bräutigam zusammengebracht. Er hat die Steine weggeräumt. Das Unebene hat er eben gemacht, um dem Herrn ein Volk zuführen zu können, wie in Lukas 1, Vers 17 geschrieben steht, dass er das Herz der Väter den Kindern zugewandt und dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zugeführt hat. Genauso ist es heute. Wir feiern nicht einen Johannes den Täufer, wir danken nur Gott, der über seinem Wort wachte, und als die Zeit erfüllt war, sandte er einen Engel zu Zacharias und genauso sandte er einen Engel auch zu Bruder Brenner. Ich habe keine Not, absolut keine Not, wenn Gott derselbe ist. Warum sollte er sich nicht in derselben Weise offenbaren? Denn daran allein erkennen wir doch, dass es Gottes übernatürliches Wirken ist. Stellt euch vor, Paulus hätte nur von dem berichtet, was Mose, was die Propheten mit Gott erlebt haben, und hätte nicht berichten können, was er mit Gott erlebt hat. Wenn er nicht von einem Tag, von einer Berufung, von einer Sendung hätte sprechen können, hätte er nie schreiben können, so gewiss die Wahrhaftigkeit Christi in mir wohnt. Die göttliche Wahrhaftigkeit geht immer in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes. Und deshalb schreibt er an die Galater im 1. Kapitel, im 10. Vers, wenn ich den Menschen noch gefallen will und ihre Zustimmung suche, dann bin ich doch gar kein Knecht Christi. Was habe ich mit der Zustimmung von Menschen zu tun? Ich brauche die Zustimmung Gottes.
Amen.
Und
Amen.
Gott stimmt nur seinem Worte zu. Amen. Und wir sind dazu, Amen. Wir sind dazu berufen worden, um das heilige Wort Gottes weiterzutragen. Wenn natürlich Paulus und Petrus und die Apostel von der Endzeit sprechen. Und ob ihr es jetzt glaubt oder nicht, die Endzeit und unsere Zubereitung ist eigentlich das Hauptthema in den Briefen der Apostel. Alle, lest die Thessalonicher Briefe, alle fünf handeln von dem Kommen des Herrn, der uns vor dem Zorn, der hereinbricht, mit dem Tag des Herrn heimholen wird, wie schon in 1. Thessalonicher 1 im letzten Vers geschrieben steht. Hier in 1. Petrus 1 noch das Wort aus Vers 13, 1. Petrus 1, Vers 13. Darum macht euch geistig fertig zum rüstigen Vorwärtsschreiten, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ausschließlich auf die Gnade, die euch in der Offenbarung Jesu Christi dargeboten wird.
Amen.
Die Offenbarung Jesu Christi, die man keinem Menschen lehren, keinem klar machen kann, die jedem persönlich geschenkt werden muss, ist einfach aus Gnaden denen zuteil geworden, die dazu bestimmt sind, die Herrlichkeit Gottes zu schauen. Aber in Vers 14 kommt dann die Ermahnung, als gehorsame Kinder gestaltet euer Leben nicht nach den Lüsten, die ihr früher während der Zeit eurer Unwissenheit gehegt habt, sondern werdet nach dem Vorbild des Heiligen, der euch berufen hat, gleichfalls in eurem ganzen Wandel heilig, weil ja dort geschrieben steht, ihr seid oder sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Hat nicht unser Herr im hohen priesterlichen Gebet gesagt, Vater, ich heilige mich für sie, damit auch sie in Wahrheit geheiligt sind. Hat er nicht gesagt, heilige sie in deinem Wort oder in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Nicht Selbstheiligung. Selbstheiligung durch Werkgerechtigkeit ist Selbstbetrug. Heiligung durch das Wort im Gehorsam und im Glauben, das Wort in der Tat ausleben, damit das Wort in uns wahr werden kann und Gott Zeugnis ablegen könnte. 1. Johannes Kapitel 2 wird uns in Vers 4 gesagt. 1. Johannes 2. Und bitte denkt jetzt daran, es soll eine Weihe, eine Heiligungsstunde in der Gegenwart Gottes sein. Wir wollen doch zubereitet werden auf die Wiederkunft unseres geliebten Herrn. 1. Johannes Kapitel 2 von Vers 4. Wer da behauptet, ich habe ihn erkannt und seine Gebote nicht hält, der ist ein Lügner und in diesem wohnt die Wahrheit nicht. Dann kommt sofort die Antwort, wer aber sein Wort hält, in dem ist die Liebe zu Gott zur Vollkommenheit gekommen. Und dann kommt das Erkennungsmerkmal, daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Vers 6, wer da behauptet, er bleibe in ihm, der ist auch verpflichtet, selbst ebenso zu wandeln, wie er gewandelt ist. Das ist eine hohe Berufung, die uns aus Gnaden zuteil geworden ist. Und ich glaube, dass Gott Sorge dafür trägt, dass sein Wort, das wir hören und beim Hören ein Verlangen in uns aufsteigt. O Gott, lass es so mit mir werden. Ihr Lieben, darauf kommt es an, dass wir das Wort nicht nur hören, sondern während dem Hören die Gemeinschaft mit Gott suchen, mit ihm reden und in uns ein Verlangen nach dem, was wir hören, entsteht, damit Gott es in uns bewirken und es uns aus Gnaden schenken kann. Dann haben wir das herrliche Wort im gleichen Kapitel in 1. Johannes 2, in Vers 20 und 21. Doch ihr habt die Salbung vom Heiligen empfangen und seid im vollen Besitz des Wissens oder der Erkenntnis. Und dann schreibt der Gottesmann, ich habe euch nicht geschrieben, weil euch die Wahrheit unbekannt ist, im Gegenteil, weil ihr sie kennt und auch wisst, dass keine Lüge ihren Ursprung aus der Wahrheit hat. Und derselbe Gottesmann spricht dann noch einmal in Vers 27 von der Salbung, die uns über alles belehrt. Und so ist sie auch wahr und ist keine Lüge in ihr, wie auch ihr gelehrt worden seid, so bleibt in ihm. Und dann kommt er zu dem Thema der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, direkt im 3. Kapitel. Und bitte habt eine innere Zustimmung zu jedem Worte Gottes. Schaut nicht auf euch, schaut nicht auf andere, schaut nicht auf das, was noch nicht so ist, die Gott es gerne sehen möchte und auch wir es gerne hätten, sondern schaut auf den, der die Verheißung gegeben hat und der gesagt hat, dass er begonnen und auch vollenden wird auf den Tag seiner Wiederkunft. 1. Johannes, 3. Kapitel. Man könnte hier fast alle Verse lesen. Seht, welch eine große Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir Gottes Kinder heißen dürfen. Und wir sind es auch. Wir werden es nicht erst werden. Wir sind durch die Wiedergeburt Söhne und Töchter Gottes geworden. Das sind wir schon. Es ist noch nicht offenbar geworden, wie wir dereinst sein werden. Aber wenn es offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Und dann führt der Apostel Johannes, der ja der Lieblingsjünger Jesu genannt wird. Keiner hat so viel von der Liebe gesprochen. Paulus hat es ja im 1. Korinther, dem 13. Kapitel, auch getan. Aber Johannes hat der Liebe Gottes einfach einen ganz hohen Stellenwert beigemessen. Hier steht dann im 1. Johannes, dem 3. Kapitel, von Vers 9 geschrieben, jeder, der aus Gott erzeugt, da mussten die Übersetzer nach Worten suchen, die in den verschiedenen Sprachen überhaupt begreiflich machen, was gesagt worden ist und was jetzt durch Übersetzung weitergegeben werden sollte. Manche übersetzen gezeugt, manche übersetzen geboren. Beides ist richtig. Es ist eine Zeugung aus dem Geist, die zur Wiedergeburt aus Gnaden führt. Aber wie gesagt, man hat nach Worten gerungen und gesucht, um das in den verschiedenen Sprachen zum Ausdruck zu bringen, was im Original zum Ausdruck gebracht wurde. Jeder, der aus Gott geboren, aus Gott gezeugt ist, tut keine Sünde. Und jetzt kommt's. Weil sein Same, in Klammern Lebenskeim, dauernd in ihm ist und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott erzeugt und geboren ist. Hier sind wir schon wieder bei dem Wortbegriff Same. Das geht zurück bis 1. Mose 3 und geht durch das ganze Alte Testament, geht zu Matthäus 13, zwei verschiedene Samen. Und Gott hatte Feindschaft gesetzt zwischen dem Samen des Schlangen. Vielleicht sollte man das hier auch einmal erwähnen. In allen Sprachen auf Gottes Erdboden ist das Wort Schlangen mit männlich richtig übersetzt worden, nur in der deutschen Sprache nicht. In der deutschen heißt es die Schlange, in allen anderen Sprachen, in Hebräisch, in Griechisch, in Mazedonisch, in Russisch, in Englisch, in Französisch, in allen Sprachen der Welt steht nicht die Schlange, sondern der Schlange. Die weißen Köpfe, die das Wort übersetzt haben, hatten keine Offenbarung, was im Garten Eden geschah. Und sie haben einfach übersetzt. Und ihr merkt auch daran, wie wichtig Offenbarung durch den Geist ist. Nun, ich bitte um einen Moment Aufmerksamkeit. Wenn Gott der Herr zum Schlang sagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen deinem Samen, woher kommt der Same? Der Same kommt vom Männlichen, vom Mann. Ja? Ich werde Feindschaft setzen zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Es ist einfach so wichtig, dass der Geist Gottes uns in alle Wahrheit leitet.
Amen.
Und dann kommen wir zu Matthäus 13. Der gute Same wurde von dem Menschensohn gesät, von Jesus Christus, unserem Herrn. Und der Feind war der Böse, war der Böse. Ihr könnt es nachlesen. Der Böse, der den Samen gesät hat, und beide Samen gingen auf. Das eine sind die Kinder Gottes, die Kinder des Reiches. Das andere sind die Kinder des Bösen. Ihr könnt ja alle, weil ihr Zeit genug habt, ja in Ruhe Matthäus 13 und die Parallelstelle lesen. Und dann geht das durch die ganze Heilige Schrift hindurch. Bis hin zu Offenbarung 12, wo noch einmal von dem Samen des Weibes die Rede ist, der in die Wüste geflohen, und die Einzelheiten mit Entrückung, mit den Zurückgebliebenen und dann auch mit den 144.000, die sich ja bekehren werden in der Zeit, in der wir in der Herrlichkeit sein werden. Alles ist in diesem Buch geordnet, aber es muss durch den Geist Gottes geoffenbart werden. Und zur Offenbarung muss man immer das Schlüsselwort finden. Wenn geschrieben steht, und auf seiner Schulter liegt der Schlüssel, oder wenn Petrus sagt oder zu ihm gesagt wurde, ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Und wenn der Herr sagt, ich gebe eine offene Tür vor dir, und wenn ich aufschließe, wird niemand zuschließen. Und wo ich zuschließe, wird niemand aufschließen. Es ist einfach alles von Gott geordnet. Denen, die zur Herrlichkeit bestimmt sind, wird's geoffenbart. Der Schlüssel wird angewandt. Wir dürfen hineingehen. Die Tür ist uns offen, den anderen nicht. Sie stehen und klopfen an. Lesen wir weiter. Also, weil sein Same dauernd in ihm bleibt. Deshalb kann er nicht sündigen, weil er aus Gott erzeugt ist. Hier geht es schlicht und einfach darum, dass ein wahres Gotteskind nie absichtlich gegen Gottes Wort und Gottes Willen handeln würde. Denn wer absichtlich sündigt, wer mutwillig sündigt, für den ist ja keine Gnade mehr, sondern ein Warten auf das Gericht, wie er auch in der Heiligen Schrift ausgeführt worden ist. In Vers 10 und weiter steht, daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Ja, man muss die Schrift so lesen, wie es geschrieben steht. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels erkennbar. Jeder, der die Gerechtigkeit nicht tut, stammt nicht aus Gott, und auch jeder, der seinen Bruder nicht liebt. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben, nicht in der Weise Kains, der ein Kind des Teufels, andere Übersetzung, ein Kind des Bösen war. Und kein Mensch kann mir sagen, dass Adam vielmehr der Teufel oder der Böse war. Wenn hier geschrieben steht, nicht in der Weise Kains, der ein Kind des Teufels war oder des Bösen und seinen Bruder erschlug. Und warum hat er ihn erschlagen? Weil sein ganzes Tun böse war, das Tun seines Bruders dagegen gerecht. Der vom Bösen war, konnte nichts Gutes tun. Er konnte nur hassen, nur morden und totschlagen. Und genau das unterscheidet uns von allen, die Gottes Wort nicht so aufnehmen, wie es geschrieben steht, und nicht aus dem Samen des Wortes geboren worden sind, der dauernd in uns bleibt. Ja. Und wenn Paulus auch von Brüdern schreibt, die ausgegangen sind, oder auch Johannes, von uns sind sie ausgegangen, haben aber nicht zu uns gehört. Man kann auf dem gleichen Felde sein, ja, man kann auf dem gleichen Bette liegen und doch unterschiedlichen Samen sein. Also, wer aus Gott geboren ist, trägt das Wesen Jesu Christi, hat die göttliche Natur. Selbst wenn wir uns anstrengen wollten zu hassen, wir könnten es nicht. Aber genauso können wir nicht verhindern, dass wir gehasst werden. So schreibt ja, oder so spricht unser Herr im Johannesevangelium, dem 15. Kapitel, ganz deutlich. Ich lese den Vers vor. Johannes Kapitel 15, Vers 18. Wenn die Welt euch hasst, so bedenkt, dass sie mich noch eher als euch gehasst hat. Und dann führt unser Herr ja aus. Ihr seid nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Zurück zu 1. Johannes, dem 3. Kapitel. Hier haben wir noch die Verse 16. Ich weiß nicht, ob man Vers 15 noch mitlesen soll. 1. Johannes 3, Vers 15. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben als bleibenden Besitz in sich trägt. Das war doch die Not am Anfang. Der andere Same hat den natürlichen und von Gott gesegneten Samen gehasst, hat gemordet, hat totgeschlagen. Wer aus Gott geboren ist, kann nicht hassen. Denn das Erlösungswerk ist der Beweis der göttlichen Liebe. Die göttliche Liebe ist in der Tat am Kreuz auf Golgatha offenbar geworden. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben in ihm haben. Amen. Wir sehen schon klar und deutlich, wenn der Apostel über die Liebe spricht und der Liebe den Hass gegenüberstellt und wenn er dann noch von dem Bösen spricht, dessen Kind kein war und dann noch sagt, wer seinen Bruder nicht liebt, ist ein Menschenmörder und hat nicht das ewige Leben als bleibenden Besitz in sich. Ihr Lieben, wir müssen uns alle überprüfen. Was hat unser Herr und Erlöser gesagt? Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Was hat Stephanus gesagt? Rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und dann kommen wir zu dem herrlichen Ausspruch in 1. Johannes 3, Vers 20 und 21. Dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles erkennt. Wenn das in der Gegenwart Gottes geschieht, dass der Geist Gottes uns unter der Predigt des Wortes überführt, dann haben wir noch Gnade bei Gott. Amen. Dann können wir es dem Herrn bringen und er macht allen Schaden gut. Amen. Dann steht im nächsten Vers, in Vers 21, Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, so besitzen wir Freudigkeit zu Gott. Und an diese Nichtverurteilung ist das geknüpft, was dann folgt, nämlich in Vers 22. Und um was wir auch bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das tun, was ihm wohlgefällig ist. Es kann Hindernisse in unserem Leben geben, dass unsere Gebete nicht erhört werden. Und dann legt Gott die Hand darauf. Der Geist überzeugt uns. Er führt zur Buße. Und wir bringen es dem Herrn, ordnen es. Und dann haben wir wieder den freien und freudigen Zutritt zum Gnadenthron, sodass er, der allmächtige Gott, uns erhört. Dann haben wir das Wort in 1. Johannes, dem 4. Kapitel. 1. Johannes, Kapitel 4, hier lese ich Vers 20 und 21. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott und doch seinen Bruder hasst, so ist er ein Lügner. Und wer seinen Bruder nicht liebt, der sichtbar bei ihm ist, kann ganz gewiss Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebe. Amen. Ihr Lieben, wir müssen tatsächlich zum Ursprung zurück. Und das bringt uns zur Offenbarung, dem 2. Kapitel, zu dem Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus. Hier haben wir zwei Dinge betont. Einmal, dass die Gemeinde von ihrem ursprünglichen Stand gefallen war und die erste Liebe verlassen hatte. Offenbarung, 2. Kapitel, der 4. Vers. Aber ich habe an dir auszusetzen, dass du deine erste Liebe aufgegeben hast. Denke also daran, von welcher Höhe du herabgefallen bist, und gehe in dich und tue die ersten Werke wieder, sonst komme ich über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle rücken. Hier haben wir die Beschreibung der Liebe Gottes, der ersten Liebe, mit der Gott uns geliebt hat, nach dem Wort Johannes 15, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, nach dem Wort, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt und mich deiner erbarmt. Und jetzt kommt ein ganz besonderes Wort, auf das wir heute mal Acht geben wollen. Und zwar wieder vom Hassen, nämlich in Offenbarung 2, Vers 6. Doch das hast du, also mit einem S geschrieben, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch mir verhasst sind. Brüder und Schwestern, wir machen den himmelweiten Unterschied zwischen einem Menschen und zwischen dem, was er tut, zwischen seinen Werken. Hier steht nicht geschrieben, dass du die Leute hassest, sondern die Werke dieser Leute. Nicht die Leute, sondern die Werke, die Taten dieser Leute, von denen der Herr spricht, die auch mir verhasst sind. Ich glaube, ihr merkt, wohin der Herr uns leiten will. Es darf in uns kein Hass sein, auch nicht gegen Menschen, die nicht in den Wegen Gottes wandeln. Sie können sich selber nicht helfen, nur Gott kann ihnen helfen. Auch solche, die uns hassen und mit allen möglichen Titeln versehen, das spielt doch gar keine Rolle. Von ganzem Herzen können wir alle lieben, ohne Anstrengung. Und weshalb? Weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Vielleicht sollte man, was den Hass und das Hassen betrifft, auch noch das Wort aus Maleachi, dem dritten oder vielmehr dem zweiten Kapitel, lesen, wo Gott seinen Hass zum Ausdruck bringt. Und ich möchte euch einfach darauf aufmerksam machen, dass Gott den Hass nicht gegen die aufbringt oder hat, denen gewisse Dinge passieren, sondern gegen das, was passiert ist und was geschah. Maleachi, Kapitel 2, Vers 16. Denn ich hasse Scheidungen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ebenso, wie wenn jemand sein Gewand mit Gewalttat bedeckt, so spricht der Herr der Scharen, so seid denn auf der Hut um eures Geistes willen, dass ihr nicht die Treue bricht. Wir wollen nicht in Einzelheiten, dieses Wort ist sehr tief, aber Gott hasst nicht den Sünder. Gott hasst die Sünde.
Amen.
Haben wir das begriffen?
Amen.
Wir müssen einfach den Unterschied machen und müssen Gottes Wort langsam lesen, mit Gebet lesen, dass es uns geoffenbart wird, dass wir uns nicht eigene Gedanken über Gottes Wort machen, sondern dass uns das Wort in den Einzelheiten, auf die es ankommt, hineinführen kann. Ihr alle kennt ja das Wort aus dem Römerbrief und auch besonders an alle gerichtet, die von Botschaft und von Propheten reden. Wie viel Afterreden, wie viel Hass und Neid und Zorn und Zwietracht offenbar wird, das passt wirklich nirgends hin. Also nicht, was wir mit dem Munde bekennen, sondern im Herzen glauben und von Gott empfangen, nämlich, dass sein Wesen in uns offenbar wird.
Amen.
Römer 8, Kapitel, Vers 14. Römer 8, Vers 14. Denn alle, die vom Geiste Gottes geleitet werden, das sind Söhne Gottes. Kommen wir jetzt zu Galater, dem fünften Kapitel, wo beide, der alte Mensch und der neue Mensch, beschrieben werden. Alle beide. Und wir können die Bibel heute wie ein Spiegel vor uns legen und hineinschauen. Zunächst steht ja in Vers 4, also in Kapitel 4, in Galater 4, Ebene 5 lesen. Lasst mich noch von dem lesen, was wir schon behandeln. Galater 4, Vers 28, diesmal aber auch Vers 29. Galater 4, 28 und 29. Ihr aber, liebe Brüder, seid nach Isaaks Art Kinder der Verheißung. Wie jedoch damals, der nach dem Fleisch erzeugte, den nach dem Geist erzeugten, verfolgt hat, so ist es auch jetzt der Fall. Also, der vom Fleisch erzeugte, hat den vom Geist die Zeugung aus dem Geist im Wort der Verheißung. Die Zeugung hat derselbe Vater vollzogen, mit dem Unterschied, der eine Sohn ohne Verheißung, der andere Sohn mit Verheißung. Und auf der Verheißung ruhte der Segen. Und mit Erfüllung der Verheißung ruhte der Segen Gottes auf dem, in dem die Verheißung wahr geworden und erfüllt wurde.
Amen.
Aber das Resultat, dass der andere ihn gehasst hat. Ja, sollen wir etwas anderes erwarten, wenn wir aus dem Geiste Gottes gezeugt worden sind und wenn der Same des Wortes in uns bleibt, dann werden alle, die den Samen des Wortes für diese Zeit gar nicht aufgenommen haben, geschweige, dass das Leben in ihnen hätte hervorkommen können, sie werden sagen, ja, die bilden sich etwas ein, schaut sie euch an, die sind nicht besser als wir, hat ja kein Mensch gesagt. Nur Gnade ist eben Gnade. Und Gnade ist nicht Verdienst, sondern Gnade ist die Zuwendung Gottes, die er einem jeden aus Liebe zuteil werden lässt. Dann haben wir das Wort in Galater, dem 5. Kapitel, Galater 5, und hier lesen wir zunächst von Vers 16. Ich meine aber, wandelt im Geist, so werdet ihr sicherlich das Gelüst des Fleisches nicht vollführen. Und jetzt kommt der Kampf, in dem wir alle stehen. Denn das Fleisch widerstrebt mit seinem Begehren dem Geist und ebenso der Geist dem Fleisch, denn die beiden liegen im Streit miteinander, dass ihr das tut, was ihr nicht tun möchtet. Und jetzt kommen wir zur Leitung des Geistes. Es ist schön, wenn man in Römer 8, Vers 14 liest, alle, die vom Geiste Gottes geleitet werden. Doch jetzt werden wir sehen, was die Leitung des Geistes alles in sich birgt und mit sich bringt. Lesen wir in Galater 5 von Vers 18. Lasst ihr euch aber vom Geiste leiten, so steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Dann wird das ganze Register aufgezählt. Unzucht, Unsittlichkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, auch Feindseligkeiten, Zank, Zwietracht, Zerwürfnisse, gemeine Selbstsucht und Zwietracht, Parteiungen, Neid, Trunksucht, Schwelgerei und so weiter. Ein ganzes Register. Wer sich aber vom Geiste Gottes leitet, der wird überwinden, weil wir die Kraft bekommen haben, das, was der alte Mensch ist, zu überwinden, um in einem neuen Leben mit Christus wandeln zu können. Und dann haben wir die Aufzählung, aber ehe die Aufzählung kommt, wird uns am Ende von Vers 21 gesagt, Paulus schreibt noch einmal, von diesen Dingen habe ich euch schon früher gesagt und wiederhole es jetzt, dass wer derartiges verübt, das Reich Gottes nicht erben wird. Ihr Lieben, wir stehen so nahe vor der Entrückung, so nahe vor der Wiederkunft Jesu Christi. Lesen wir uns dieses Register doch immer wieder mal selber vor, nicht einem anderen. Jeder, der lesen kann, möge es doch für sich lesen. Hier werden Zwietracht, Parteiungen, sogar Neid, Trunksucht, Schwelgerei, alles, was im Volksmund vielleicht als gar nicht so schlimm bezeichnet werden würde, das scheidet uns aus dem Reiche Gottes aus. Scheidet uns aus dem Reiche Gottes aus. Und deshalb sollten wir, wenn wir wirklich ernsthaft an der Entrückung, an der ersten Auferstehung, an der Verwandlung teilhaben möchten, sollten wir ernstlich nachlesen, welche Bedingungen Gott uns in seinem Worte gestellt hat, um bei der Sieger- und Überwinderschar zu sein, um seine Herrlichkeit zu schauen. Und dann, wir haben es gelesen, wer derartiges fügt, sogar Parteiungen, Neid, Zerwürfnisse, Eifersucht, alles kann dazu, Zwietracht, alles gehört dazu. Und dann wird der neue Mensch gezeigt von Vers 22. Die Frucht des Geistes dagegen besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Beständigkeit. Gegen derartige Früchte kann das Gesetz keine Anklage erheben. Was offenbaren all die Früchte des Geistes? Sie offenbaren das Wesen Jesu, die göttliche Natur in dem wiedergeborenen Menschen. Und wer vom Geiste Gottes geleitet wird, in dem werden die Früchte des Geistes aus Gnaden wachsen und offenbar werden.
Amen.
Ihr wisst ja, eine Frucht muss wachsen. Und darin ist manchmal die Not, aber Gott schenkt auch zum Wachstum Gnade. Dann hören wir in Vers 24, die aber Christus Jesus angehören, haben ihr Fleisch samt seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wir sind mit gekreuzigt worden. Und dann betont Paulus es noch einmal in Vers 25 und 26. Wenn wir nun im Geiste leben, so lasst uns auch im Geiste wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre begierig sein, einander nicht herausfordern, einander nicht beneiden. Unsere Zeit ist um. Würden wir noch zu Epheser, dem 5. Kapitel gehen. Hier steht im Vers 27, von der bluterkauften Schar, von der Eigentumsgemeinde, von der Erstlingsschar, die vor dem Angesicht Gottes stehen wird. Im Vers 27, Epheser 5, Vers 27, um so die Gemeinde für sich selbst in herrlicher Schönheit hinzustellen, ohne Flecken und ohne Runzeln oder irgendeinen derartigen Fehler, vielmehr so, dass sie heilig und ohne Tadel sei. Und dann haben wir wieder den Vergleich zwischen Mann und Frau und dann wieder zwischen Christus und der Gemeinde, wie Paulus zusammenfassend in Vers 32 sagt, hier liegt ein großes Geheimnis vor, ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Und vor Vers 27 steht natürlich Vers 26 mit Bezug auf die Gemeinde, um sie zu heiligen, nachdem er sie durch das Wasserbad im Wort gereinigt hat.
Amen.
Wir alle sind durch das Blut des Lammes aus Gnaden erlöst. Und zur Erlösung kann kein Mensch etwas hinzutun. Es geschah am Kreuz auf Golgatha.
Amen.
Unser Herr hat sein Blut vergossen, sein Leben für uns gegeben. Der Preis ist bezahlt. Gott war in Christo und hat die Welt mit sich versöhnt.
Amen.
Heute und für die Brautgemeinde ist nicht nur wichtig, die Erlösung und die Vergebung empfangen zu haben. Wir wollen bei der ersten Auferstehung dabei sein. Wir wollen zur Brautgemeinde gehören. Nicht erst nach den 1000 Jahren beim Endgericht angenommen werden. Wir möchten, ehe das 1000-jährige Reich beginnt, vom Herrn heimgeholt werden. Als Braut wollen wir vom Bräutigam heimgeholt werden. Und deshalb nicht nur Erlösung durch das Blut, sondern das Reinwaschen durch das Wasserbad im Worte.
Amen.
Denn das Wort ist verfälscht worden. durch Satzungen, durch Dogmen. Das Wort ist außer Kraft gesetzt worden. Und jetzt muss das Wort neu in Kraft gesetzt werden. Und wir alle müssen untergetaucht werden in das Wort hinein, bis das Wort in uns Fleisch werden kann und zum Ausdruck kommt und das Leben Gottes, das im Worte ist, durch uns aus Gnaden ausgelebt werden kann. Das ist der große Unterschied. Ewiges Leben haben viele. Alle, die beim Endgericht angenommen werden, haben ewiges Leben. Aber sie sind nicht bei der Entrückung, nicht beim Hochzeitsmahl, nicht im tausendigen Reich. Sie werden erst am Endgericht, Offenbarung 20 von Vers 11, angenommen werden. Lasst uns, wie Paulus damals sagte, ich habe ihn erkannt und die Kraft seiner Auferstehung, auf dass ich zur Ausauferstehung gehöre. Da haben die Übersetzungen auch ein bisschen Mühe gehabt, oder auch die Übersetzung, nicht nur allgemeine Auferstehung nach den 1000 Jahren, sondern die erste Auferstehung. Selig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt mehr. Brüder und Schwestern, ich möchte mit euch zusammen dieses Wasserbad im Worte nehmen. Was spricht der Herr? Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Heute muss das Wort auf den Leuchter in der bluterkauften Schar gestellt werden, dem der Geist das Wort und das Blut legen Zeugnis ab. Und dieses Zeugnis nehmen wir auf und nehmen wir an und lassen Gott in uns alles wirken, was ihm wohlgefällig ist. Und alle, wie Bruder Russ schon sagte, was gestern oder heute, die noch nicht biblisch getauft worden sind, lasst euch doch hier jetzt in Worte untertauchen und dann im Wasser untertauchen. Alle, die nun sein Wort annahmen, so steht es in Apostelgeschichte 2, Vers 41, ließen sich taufen. Und deshalb gehört die Taufe zum Gläubigwerden. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Und wer noch nicht biblisch getauft ist, der lasse sich heute waschen im Wasserbad des Wortes und begebe sich zur Taufe und werde auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft. Wir haben keine Zeit mehr, eigene Wege zu gehen, sondern nur noch den Weg des Herrn. Petrus hat den Leuten damals die Tür geöffnet, den Weg gewiesen, der zum Leben führt. Und alle, die eingingen, damals waren es 3000. Möge Gott noch einmal der Erde sein Angesicht in Gnaden zuwenden, ehe der Tag des Heils zu Ende geht und der schreckliche Tag des Herrn anbricht. Möge Gott uns alle segnen und mit uns allen sein. Möge sein Wille in unserem Leben geschehen. Möge er uns Wachsamkeiten, dass wir erkennen, wo der Feind seinen Einfluss in uns verbreiten möchte, durch Hass, durch Feindschaft, durch Parteiungen, durch dies und durch jenes. Überall, wo Unstimmigkeit kommt, hat der Feind seine Hand im Spiel. Bei Gott ist Harmonie. Und wer Gott liebt, liebt auch den Bruder, liebt auch die Schwester. Daran werden alle erkennen, dass wir Kinder Gottes sind, so wir wahre Liebe zueinander und zu Gott haben. Johannes schreibt, niemand sage, dass er Gott liebt, den er nicht sieht, wenn er seinen Bruder, den er sieht, nicht liebt. Mögen wir nicht nur insgesamt zum Anfang gebracht worden sein, in Lehre und Praxis, möge auch unser Leben, das geistliche Leben, zur ersten Liebe zurückgebracht worden sein. So, dass jeder jeden versteht, dass alle Missverständnisse genauso aufgeräumt werden wie alle Missdeutungen des Wortes, dass Eintracht und Friede in uns und um uns herrschen könnte, nach dem Vorbild der Urgemeinde. Sie waren ein Herz und eine Seele. Und das will Gott jetzt am Ende mit uns allen aus Gnaden erreichen. Und dann geht in Erfüllung solche Gesinnung, wie sie denn war, in Jesus Christus, unserem Herrn, wohne in euch allen. Möge Gott seinen Segen zu seinem Wort schenken und mit uns allen aus Gnaden sein. Amen.
Amen.
Wir erheben uns zum Gebet. Heute möchte ich am liebsten einen Chorus singen, der in die Weihe einleitet. Hast du einen, Chorus?
Ich liebe ihn.
Ich liebe ihn, ich liebe ihn. Amen.
Ich liebe ihn.
Schließen die Augen und singen es noch einmal betend.
Ich liebe ihn, das teure Gotteslamm, das mich geliebt und für mich starb, am Kreuz starb.
Wie viele möchten ihr Leben dem Herrn ganz weihen, so dass jedes Wort, wie wir es gehört haben, mit allen Früchten des Geistes unter der Leitung des Geistes in uns und durch uns offenbar werden, wie es mit dem Erlöser war, möge es auch mit den Erlösten aus Gnaden sein. Singen wir noch gemeinsam. Und eben dazu Ende, so wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden.
Unser himmlischer Vater, wir danken dir inniglich für dein mächtiges Wort, o Herr. Es ist Geist und Leben, o Herr. Unser Bruder hat so angefangen mit Heiserkeit, aber mit einem wunderbaren Gestimme wieder geendet, Herr. Dank sei dir für deine Hilfe, o Herr. Dank sei dir für deinen Beistand, o Herr. Wir beten dich an und danken dir für alle, Herr, die auch ihre Hände gehoben haben, Herr. Wollest du segnen, Herr, und wollest du dich ihnen kundtun, o Herr. Schenk Gnade, Herr. Ich bitte darum in deinem heiligen Namen. Mach alles wohl, o Herr. Mach alles gut in allen im Leben, o Herr. Wir bitten darum in deinem heiligen Namen. Heilige, reinige, Herr. Und Herr, wir legen dir auch jetzt hin, diesen Kranken, Herr. Du wolltest ihn gesund machen, Herr. Während dieses Stück angezogen wird, Herr. Preis und Dank und Ehre. Herr Paulus hat die Schweißtücher auf die Kranken gelegt und die Dämonen mussten ausfahren. Möge es geschehen im Namen Jesu Christi. Das gebieten wir. Und der Feind muss weichen. Gelobt sei der Name unseres Herrn. Halleluja. Schenk jetzt Gnade zur Taufhandlung, Herr. Sei du mit allen, O Herr, die gekommen sind. Auch wenn wir jetzt auseinandergehen, Herr. Sei mit unseren Brüdern und Schwestern, Herr. Mögen sie Grüße mitnehmen, Herr. Und mögen sie bezeugen können, dass der Herr mächtig geredet hat durch sein Wort in unserer Mitte. Halleluja. Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung sei dir dargebracht. jetzt und in Ewigkeit. Halleluja. Halleluja. Halleluja.